Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
Heute vor 60 Jahren wurde in Paris der Élysée-Vertrag unterzeichnet. Vier Monate zuvor, im September 1962, war Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle zu seinem ersten Staatsbesuch in die Bundesrepublik gereist. In Folge 35 von Frankophil dokumentieren wir ein bislang in dieser Länge unveröffentlichtes Interview mit dem Französisch-Dolmetscher Konrad Adenauers. Er spricht darin über die Begeisterung der Deutschen, de Gaulles Deutschlandbild, aber auch über die Frage, wie man heute an die historische Leistung der beiden Staatsmänner erinnern kann. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
Sans ce traité, il n'y a pas d'unité européenne. Les méthodes peuvent changer, mais le plus important est de ne jamais perdre la confiance de ses amis.
Ohne den Élysée-Vertrag, so formulierte es Bundeskanzler Konrad Adenauer in der Sprache des Nachbarn, gibt es keine europäische Einheit. Die Methoden können sich ändern, so Adenauer, aber das Wichtigste ist, nie das Vertrauen in seine Freunde zu verlieren. Konrad Adenauer im Jahr 1963. Begleitet hat den deutschen Kanzler in dieser Zeit der Dolmetscher Hermann Kusterer aus dem Auswärtigen Amt. Kusterer, der im November 2020 verstorben ist, hat alle Gespräche zwischen Adenauer und de Gaulle gedolmetscht, mit Ausnahme des ersten Treffens der beiden am 14. September 1958 in de Gaulles Wohnhaus in Lothringen. De Gaulle, der unter anderem in deutscher Kriegsgefangenschaft die deutsche Sprache gelernt hatte, sagte einmal über den Dolmetscher: »Sie verstehen den Kern meiner Gedanken und wenn Sie sie übersetzen, bringen Sie sie manchmal noch besser zum Ausdruck.« Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums von de Gaulles Rede an die Jugend in Ludwigsburg habe ich im September 2012 Hermann Kusterer für den Deutschlandfunk interviewt. Die vollständig auf Deutsch gehaltene Rede in Ludwigsburg zählt zu den großen Wegmarken der deutsch-französischen Beziehungen.
Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat. Ein Volk, das aber auch der Welt geistige, wissenschaftliche, künstlerische, philosophische Wellen gespendet hat. Ein Volk, das über die Erzeugnisse ihrer Erkundigungskraft, ihrer Technik, seiner Technik und seiner Arbeit erreicht hat. Ein Volk, das im friedlichen Werk wie auch in den Leiden des Krieges wahre Schätze an Mut, Disziplin und Organisation entfaltet hat. Das französische Volk weiß es voll zu würdigen, weil es auch weiß, was heißt schaffensfreudig zu sein, zu geben und zu leiden.
Staatspräsident Charles de Gaulle am 9. September 1962 in Ludwigsburg. Eine gekürzte Fassung des Gesprächs mit dem Dolmetscher Hermann Kusterer, der mit Adenauer und de Gaulle in Ludwigsburg war, wurde vor 10 Jahren im Deutschlandfunk ausgestrahlt. Wir dokumentieren nun an dieser Stelle die vollständige Unterhaltung mit dem Zeitzeugen der deutsch-französischen Aussöhnung. Herr Kusterer, die Zeitungen damals sprachen von einem historischen Auftritt de Gaulles in Ludwigsburg. Wie haben Sie den Tag erlebt?
Ja, der Tag in Ludwigsburg war die Krönung eines historischen Auftritts, der sich über 6 Tage erstreckt hatte. Das war ja von Stadt zu Stadt ein Triumphzug sondersgleichen. Ich würde sagen, es war eine Art Plebiszit, denn eigentlich war der Besuch hatte zunächst etwas unangenehm begonnen, aber das würde vielleicht zu weit führen oder unerfreulich, sagen wir mal.
Warum?
Aber das hat dann die Begeisterung der Bevölkerung hat ihn über sämtliche Stationen begleitet und Ludwigsburg war dann, das war insofern, es war eigentlich kein noch höherer Höhepunkt, war eigentlich nicht zu erreichen. Die ganze Reise bestand aus Höhepunkten. Es war ebenbürtig allen anderen. Es ragt dadurch hervor, dass de Gaulle dort eine unwahrscheinlich inhaltsreiche Rede gehalten hat. Rede auf Deutsch, wohlgemerkt. Völlig frei, also ohne Souffleur, ohne Manuskript. Die war wahnsinnig lang. Ich meine, das musste er sie alles memorieren, das alles nach 6 Tagen, in denen er insgesamt etwa 12 große Reden gehalten hat, von denen 6 in deutscher Sprache waren. Allein diese geistige Anstrengung oder was er da an Absichtsbekundung eingebracht hat, ist unwahrscheinlich. Insofern war Ludwigsburg ein krönender Abschluss. Sehr schön war dann nachher auch die Fahrt zum Flughafen mit Adenauer im Auto, wo die beiden ganz still beisammen saßen und eigentlich gar nicht mehr sprachen miteinander, weil sie waren beide erschöpft und glücklich und zufrieden, wie 2 Familienoberhäupter, die gerade die Enkel zusammengegeben haben.
De Gaulle hat, Sie haben es gerade gesagt, einige Reden auf Deutsch gehalten, wie kein anderer französischer Präsident danach. Mussten Sie als Dolmetscher da manchmal mitzittern?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das war unwahrscheinlich, wie er das gemacht hat. Und das waren nicht irgendwelche dummen kleinen Sätzchen, sondern das waren die typisch de Gaulle'schen Perioden, die ja unendlich lang und kompliziert konstruiert waren. Und so waren sie auch im Deutschen. Und er hat die dann vorgetragen. Es war unwahrscheinlich. Nein, ich brauchte da überhaupt nicht einzugreifen. Die Übersetzung hatten meine französischen Kollegen natürlich gemacht und er hat sie dann mit ihnen geübt in Paris. Er hat richtig geprobt mit ihnen die Reden.
Woher kam aus Ihrer Sicht die Begeisterung der Menschen damals in Ludwigsburg, aber auch in den anderen, auf den anderen Stationen seiner Reise?
Es war spontan. Es war, ich kann es nicht erklären, aber es war so. Kein Mensch hatte damit gerechnet. Überhaupt niemand hatte damit gerechnet. In Bonn hat es natürlich angefangen, aber da war der Marktplatz, der ganze Marktplatz war voll bis in die Seitenstraßen hinein, die ganze Straße am Hof bis runter an der Universität entlang. Da sah man noch nicht mal auf den Balkon, auf dem er stand. Das war alles dicht gedrängt, die Menschen waren zusammengeströmt. Und das noch größere Wunder war ja Hamburg. Hamburg, wo man ihm erstens mal schon abgeraten hatte, überhaupt nach Hamburg zu gehen, weil Hamburg ist nach Übersee ausgerichtet, nach England ausgerichtet. Was hat Hamburg schon mit Frankreich im Sinn sozusagen? Man hat ihm also davon abgeraten. Er wollte trotzdem hin. Aber man hat also beispielsweise fuhren wir vom Flughafen zum Rathaus mit geschlossenem Verdeck, sonst war überall das Verdeck offen. Und es war auch ihm verwehrt worden, eine öffentliche Ansprache zu halten, eine Ansprache an die Bevölkerung. Nein, nein, ach, da kommt keiner und so weiter und so fort. Und da waren wir da oben im Rathaus, Eintragung ins Goldene Buch, alles ganz klein und klein beieinander. Und dann gingen wir durch den Flur im zweiten Stock, glaube ich war es, also weit oben, gingen wir wieder runter, weil er jetzt zum Ausgang sollte, um weiterzufahren. Und dann kam da plötzlich ein dumpfes Geräusch von der Straße herauf und irgendjemand sagte, das kann nicht sein, das ist ein Wunder. Und der de Gaulle hat gemerkt, was da los war, dass da nämlich sich unten eine große Menschenmenge versammelt hatte auf dem Rathausplatz. Und er ging dann an einen und die schrien, Vive de Gaulle, Vive de Gaulle, die ganze, man hätte meinen können, ganz Hamburg war zusammengeströmt. Völlig, völlig spontan und es war überhaupt nichts geplant, nichts. Die wussten gerade vielleicht aus der Zeitung, dass er da an dem Tag in Hamburg ist. Und er ging dann zu einem Fenster und es war ein Jubelschrei von da unten, das kann man sich nicht vorstellen, als er am Fenster erschien, hat er die Arme weit ausgebreitet, hat seine ganze Lungenkraft zusammengesammelt und runtergebrüllt, ich liebe Hamburg, ich liebe Deutschland, ich liebe unsere deutsch-französische Freundschaft. Und das müssten Sie mal hören, es gibt da einen Mitschnitt, wie das dann zuging. Das war Hamburg, wo man ihm alles verwirrt hat, und gesagt hat, ach, da kommt ja keiner, das interessiert keinen. Nichts dadurch kann, und das setzte sich den ganzen Tag fort.
War das Begeisterung für de Gaulle, für Frankreich oder für Europa?
Das war Begeisterung für de Gaulle und dafür, dass uns ein ehemaliger Feind, das darf man ja nicht vergessen, der uns bis aufs Blut bekämpft hatte im Krieg, natürlich, uns nicht nur die Freundeshand bot, sondern uns auch unsere Selbstachtung wiedergab. Mit dem Ausruf in Bonn schon die Würdigung und das Vertrauen, die ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Und dies hat er ja auch hier in Ludwigsburg sehr deutlich gemacht. Es gibt da einen Satz in der langen Rede, die er nun wirklich dann schließlich nur noch mit letzter Anstrengung überhaupt vor uns über die Bühne brachte. Aber wo er die Jugend begrüßt, als sie beglückwünscht, dass sie junge Deutsche sind. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, das in der Vergangenheit viel Unheil gestiftet hat, das aber auch große wissenschaftliche Werke hervorgebracht hat und künstlerische und geistige und philosophische Werke und dass auch dies in einem Satz das Volk geschildert, dieses große Volk, das in seinem friedlichen Werk wie in den Leiden des Krieges wahre Schätze an Mut, Disziplin und Organisation entfaltet hat. In einem Satz spricht er einfach die ganze Geschichte eines ganzen Volkes an. Und dies war es. Der hat uns ernst genommen. Und er hat uns auch aufgenommen. Also Begeisterung, ja, für eine große Persönlichkeit und natürlich für das Volk, dem er angehört, und natürlich auch der Freundschaft, die eben auch über Frankreich hinaus ja ganz Europa erfasst. Also es war schon auch Europabegeisterung dabei. Es war eben einfach eine Befreiung. Eine Lossprechung von der Last der Vergangenheit, aus der man uns nicht entlassen kann. Aber doch immerhin, also, ja, nun komm, jetzt machen wir was Vernünftiges zusammen.
Sie haben bis auf das erste Treffen alle Begegnungen von de Gaulle und Adenauer gedolmetscht. Wie schwierig war die Annäherung dieser beiden Staatsmänner so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg?
Sie war zunächst ganz schwierig in der ersten Begegnung, bei der ich nicht dabei war, in Colombey. Adenauer ist mit größten Bedenken nach Colombey gefahren. Er war sich ziemlich klar darüber, dass er mit diesem Mann überhaupt nicht klarkommen würde. Und er fand eben eine ganz andere Persönlichkeit vor. Das war das Wunder von Colombey. Und von da ab war es zwischen den beiden nicht mehr schwierig. Da war die Annäherung nicht mehr schwierig. Da war es natürlich ein zueinander hintasten, aber es war auch von Anfang an ein gegenseitiges Vertrauen und eine gegenseitige Offenheit, die, ja, ich möchte mal sagen, die ich eigentlich, ich habe ja viele, viele Gespräche, andere Gespräche gedolmetscht, dass die Atmosphäre, die ich da fand, zwischen de Gaulle und Adenauer, habe ich eigentlich nirgends sonst wiedergefunden. Das blieb alles sehr viel mehr an der Oberfläche.
Da können wir direkt anknüpfen. Am Samstag werden Präsident Hollande und Bundeskanzlerin Merkel eben an dieses historische Ereignis erinnern. Was fällt Ihnen auf, wenn diese beiden Politiker in diesen Tagen auf historischem Terrain wandeln und die deutsch-französische Freundschaft feiern?
Da muss ich sagen, ich finde die Tatsache, dass sie jetzt danach wandeln, nicht so toll. Ich hätte andere Formen eigentlich bevorzugt. Aber ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne die beiden so, wie man sie aus dem Fernsehen und aus der öffentlichen Anschauung kennt. Aber ich habe nie mit irgendeinem der beiden zu tun gehabt. Natürlich würde ich sagen, von der Kraft der Persönlichkeiten her gesehen, ist es nicht ganz vergleichbar.
De Gaulle selbst hat über Sie gesagt, Sie verstehen den Kern meiner Gedanken und wenn Sie sie übersetzen, bringen Sie sie manchmal noch besser zum Ausdruck. Können Sie sich vorstellen, was de Gaulle von der Europäischen Union, von Europa im Jahre 2012 halten würde?
Zu viele, zu schnell, würde ich meinen. Für ihn war es, da müssen Sie mal die Rede in Hamburg nachlesen, Rede vor dem Überseeklub. Für ihn war es wichtig, zunächst mal das Europa der Sechs zu bauen, weil die sind miteinander ganz eng geistig verwandt. Er hat sich immer gegen den Beitritt Englands gewandt, weil dadurch das Ganze verfälscht werden würde. Weil England nicht europäisch sei und denke. Ganz interessant, damals war ja, das war der große Streit, Zankapfel. England, alle Welt wollte England dabei haben, auch unsere, also jetzt mal Adenauer ausgenommen. Daran ist ja alles gescheitert. Vor kurzem war ja Helmut Schmidt bei Maischberger und sprach auch davon, dass er damals auch der Meinung gewesen, also England muss unbedingt dabei sein, sonst geht das nicht. Aber inzwischen, sagte er, habe ihn die Erfahrung zu der Überzeugung gebracht, de Gaulle hatte recht. Und es ist eben durch es ist keine Vertiefung geschehen, sondern es ist ausgeweitet worden auf Teufel komm raus. Und nun ist es ein Sammelsurium, von dem niemand mehr so recht weiß, was es eigentlich ist. Dieses Europa, ich weiß nicht, ob aus dem mal noch wirklich etwas werden kann, was echte Konsistenz hat. Das ist ein bürokratisches Konstrukt, aber das ist nicht mehr Europa.
Hätte de Gaulle Ja gesagt zur europäischen Verfassung?
Das kann ich nicht sagen. Das kann man. Man kann nicht sagen, was er getan hätte. Das kommt, er hätte vielleicht dafür gesorgt, dass es überhaupt anders kommt.
Nämlich wie?
Eine Verfassung findet man, wenn die Sache schon stimmt. Aber man baut nicht einen Staat, indem man ihm halt eine Verfassung überstülpt, sondern, ich möchte mal sagen, die Nation muss da sein, bevor sie eine staatliche Verfassung finden kann und nicht umgekehrt. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es würde dann, die Dinge würden überhaupt anders gelaufen sein. Und man wäre vermutlich in der praktischen Zusammenarbeit sehr viel weiter gediehen und daraus hätten sich weitere Gemeinsamkeiten ergeben und nicht umgekehrt.
Sie haben das Abtasten zwischen vielen hochrangigen deutschen und französischen Politikern hautnah erlebt. Gibt es da wiederkehrende Muster, Kulturunterschiede, die uns vielleicht auch heute noch erschweren, den Nachbarn im Westen zu verstehen?
Die wird es immer geben.
Welche sind das?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber die Franzosen sind keine Deutschen und die Deutschen sind keine Franzosen. Das ist völlig klar und man soll auch jetzt gar nicht meinen, man sollte jetzt mischen und macht dann halb und halb oder was. Die Franzosen ticken auch irgendwo anders und dazu gehört dann gegenseitige Achtung, Hochachtung, Toleranz und auch mal sagen, oh, komm, jetzt hab dich mal nicht so. Die Franzosen haben manchmal einen Hang zur Besserwisserei, sage ich jetzt mal. Wir haben einen Hang zur Übertreibung. Ich würde sagen, wie in einer guten Ehe müssen sich die beiden auch abschleifen gegenseitig, aber nicht versuchen, den einen zum anderen umzufunktionieren.
De Gaulle und Adenauer haben eine gemeinsame Messe in Reims gefeiert. Wie wichtig war das Thema Religion damals?
Wichtiger als heute jedenfalls. Es war selbstverständlicher. Für die beiden, um bei den beiden zu bleiben, war es eben, sie waren beide gläubige Menschen, gläubige Christen. Sie waren keine sklavischen Befolger von päpstlichen Anordnungen. Und ich habe sie beide auch über den einen oder anderen Papst, ich sage jetzt mal, lästern hören. Also sagen, na ja, also was der da wieder gemacht hat, auch nicht so toll. Aber sie waren eben gläubig und Religion war damals vielleicht auch überhaupt noch oder Religiosität war damals vielleicht überhaupt noch eine selbstverständlichere Komponente der Menschen, die leider verloren gegangen ist. Und das ist uns nicht bekommen.
Welche Bedeutung hat die Vergangenheit bei den Gesprächen gespielt? Es ging ja darum, eine tragfähige Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich für die Zukunft aufzubauen. Aber es gab ja diese gemeinsame Vergangenheit mit den vielen Kriegen, mit den Verbrechen. Welche Rolle hat das gespielt bei den Gesprächen?
Das hat bei den Gesprächen in dem Sinne keine Rolle gespielt, sondern, ja, das ist nun mal Teil unserer Geschichte, aber nun machen wir es besser. Es hat keine Rolle gespielt im Sinne von, dass irgendeiner nachtragend gewesen wäre oder so. Aber natürlich waren sich beide dieser Vergangenheit bewusst. Aber als eines Auftrags nunmehr die Zukunft zu gestalten, und zwar sie als in Freundschaft zu gestalten und zu verhindern, dass es wieder zu irgendwelchen Auseinandersetzungen oder gar Krieg kommt.
Hatten Sie den Eindruck, dass de Gaulle auch selbstkritisch die französische Vergangenheit beleuchtet hat?
Ich weiß nicht, auf welche Sie jetzt ansprechen, aber für de Gaulle war Frankreich ja nicht gleichzusetzen mit den Franzosen. Für die Franzosen hat er schon mit einem sehr kritisch beäugt. Er hat ja auch mal gesagt, les Français sont des veaux. Das sind alles Kälber. Aber Frankreich war für ihn etwas ganz anderes. Das kann man schwer erläutern. Dazu muss man, das kann man nur erfühlen. Aber das war für ihn die, ja, nicht historische Größe, sondern überhaupt eine vorgegebene Größe seines Lebens. Es war die Frau, der er zu dienen verpflichtet war. Es war eine mythische Gestalt, muss ich sagen. Also, aber über die Vergangenheit ist im Grunde nicht gesprochen worden. Sie war vergangen.
60 Jahre Élysée-Vertrag, Folge 35 von Frankophil mit dem Dolmetscher Hermann Kusterer. Er hat fast alle Gespräche zwischen Adenauer und de Gaulle gedolmetscht. Der französische Präsident sagte einmal über den Dolmetscher: Sie verstehen den Kern meiner Gedanken und wenn Sie sie übersetzen, bringen Sie sie manchmal noch besser zum Ausdruck. Co-Produzent dieser Folge war Landry Charrier. Der Dank geht an den Deutsch-Französischen Bürgerfonds und das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn für die Unterstützung. Am Mikrofon war Andreas Noll.